Das ist Enno Beckers Erben, der Podcast rund um das Thema Steuern.
Heute reden wir über unbare Geschäfte. Bank, PayPal, Kreditkarte, andere Zahlungsanbieter. Denn hier verbergen sich eben auch ein paar Schmankerl, die man beachten sollte. Und auch wenn das nicht so kritisch ist wie bei der Kasse, gibt es doch einige Hürden, die man einfach nehmen muss und die man als Unternehmer einfach verstehen muss. Aber schauen wir uns das mal im Detail an. Bist du bereit, Florian?
Jawohl, lass uns loslegen, Andreas.
Sehr gut, ich stelle mal eine ganz einfache Frage. Ich bin Einzelunternehmer und frage mich ernsthaft, ob ich ein betriebliches Bankkonto benötige. Was sagst du dem denn?
Es kommt drauf an, das ist die Lieblingsantwort der Steuerberater. Nein, es kommt wirklich drauf an. Also wenn ich jetzt das im ganz, ganz kleinen Rahmen mache, ganz, ganz kleiner Rahmen heißt, ich habe 5 bis 10 Belege, ja, dann wird sich jedem das Ganze erschließen, dass vielleicht ein betriebliches Bankkonto vielleicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist, weil ich für 5 bis 10 Belege im Jahr rede, ich nicht im Monat, das vielleicht ein bisschen too much ist, vor allem die Kosten im Verhältnis gesehen. Ja. Aber allen anderen würde ich empfehlen, ein betriebliches Bankkonto zu nutzen, nicht, weil das Finanzamt das vorgibt. Es gibt hier nicht eine Vorgabe, ab einem Umsatz von 10.000 Euro brauche ich ein betriebliches Bankkonto, das gibt's nicht, aber das betriebliche Bankkonto dient dazu, praktisch die Geldsphären zwischen Privat und dem Geschäft auch ein bisschen deutlicher zu trennen und auch mal zu sehen, wie ist denn der Cashflow in meiner Firma? Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt.
Aber wenn ich das mache, wenn ich ein betriebliches Bankkonto einrichte, dann sollte ich doch auch tunlichst dann vermeiden, private Dinge über das betriebliche Bankkonto zu erledigen und umgekehrt. Ne? Also dann sollte ich mich auch dran halten und sollte ich auch die Disziplin mitbringen, sozusagen die betrieblichen Dinge über das betriebliche Bankkonto zu managen und eben die privaten Dinge über das private Konto. Ne?
Ja, absolut, das würde ich. Gerade beim Einzelunternehmer, da wäre das zwar jetzt, sagen wir mal, rein rechtlich gesehen nicht so dramatisch, weil wir können auch mit Einlagen und Entnahmen arbeiten, aber ich würde das wirklich trennen. Also sonst macht es ja auch keinen Sinn. Das, was ich gerade eben angesprochen habe, den Punkt, dass wir die Sphären auch ein bisschen trennen, damit man da einen besseren Überblick hat. Und wenn man dann anfängt, dann wieder auf den Konten zu mischen, dann führt das betriebliche Bankkonto zum Ad absurdum führen, ja, weil das dann überhaupt keinen Sinn mehr macht.
Ja, genau. Also das ist auch wichtig, dass dann ein bisschen Disziplin muss man halt mitbringen. Und sobald ich eben mehr als 5 Belege habe im Jahr, was ich natürlich sehr schnell habe, dann kann man ja schon sagen, okay, richte betriebliches Bankkonto ein und halte dich streng daran, dass du das trennst. Einfach nur, um die Übersicht zu bewahren. Weil das wird natürlich dann auch teurer, wenn ich die Übersicht nicht habe. Da muss ich ja doch beide Bankkonten zur Buchhaltung geben. Ne? Wenn jetzt betriebliche Dinge über das private Konto laufen, muss ich das ja dann auch buchen, oder nicht?
Ja, absolut. Und das macht dann auch Sinn. Zum Beispiel, wenn ich das Thema Umsatzsteuer noch dabei habe, wenn ich kein Kleinunternehmer mehr bin, dass dem Finanzamt Lastschrift erteile, dass die Umsatzsteuerzahlungen, gegebenenfalls auch Gewerbesteuerzahlungen über das betriebliche Bankkonto laufen. Ich kann mir ja, wenn ich ein Einzelunternehmer bin oder Freiberufler und ich sage, ich brauche privat Geld, dann kann ich ja sagen, okay, ich zahle mir ein Gehalt, ja, in Anführungsstrichen Gehalt, weil das ist natürlich kein echtes Gehalt. Ich überweise mir jeden Monat auf mein privates Konto, was es ist, 2, 3, 4, 5.000 Euro, je nachdem, wie viel das ich für einen privaten Lebensbedarf brauche und mache dann eine Überweisung und zahle dann aber alle privaten Kosten auch über das private Konto und fange nicht an zu mischen. Meines Erachtens ist es sehr, sehr wichtig. Es wird in der Praxis leider nicht immer so gemacht. Wir weisen die Mandanten dann schon darauf hin, dass es Sinn macht, das wirklich sauber zu trennen, dann eine Überweisung zu machen und nicht die ganzen privaten Amazon-Rechnungen zum Beispiel über das betriebliche Konto laufen zu lassen. Und das ist sicherlich noch ein weiterer Punkt. Ich würde dann auch hingehen und würde zum Beispiel, wenn wir jetzt Amazon zum Beispiel angesprochen haben, würde ich mir 2 Konten anlegen. Praktisch ein Business-Konto von Amazon hat den Vorteil, dass ich dann auch die Rechnungen bekomme. Ja. Und ein privates Amazon-Konto, je nachdem ist halt eine unterschiedliche Kreditkarte hinterlegt. Einmal die geschäftlichen, einmal die privaten.
Genau. Okay, welche Bank sollte ich denn auswählen für das Bankkonto? Wenn ich jetzt ein betriebliches Bankkonto mir wählen möchte, wie wähle ich denn die Bank danach aus?
Gut, du hast verschiedene Parameter, die du ranziehen kannst. Das eine Thema sind natürlich die Kosten. Also wir reden von dem Thema Kontoführungsgebühr. Ja. Ich bin immer Freund von einem Mischmodell, gerade wenn man einen Ticken größer ist. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, relativ wenige Buchungen habe, dann würde ich immer empfehlen, zur Hausbank zu gehen, ja, wo ich sowieso schon bin. Dann brauche ich nicht eine weitere Geschäftsbeziehung aufzubauen, sondern ich würde zur Hausbank gehen und dort ein Konto abschließen. Hat natürlich auch damit zu tun, was das Thema Anbindung an die Finanzbuchhaltung angeht, wobei man sagen muss, die Online-Banken ziehen da jetzt nach. Ja. Also die DATEV-Schnittstellen, es zieht jetzt eine nach der anderen Banken nach, die auch die DATEV-Schnittstellen bereitstellen, die es schon bei Sparkassen, VR-Banken etc. und Deutsche Banken, die ganzen großen Banken, wie sie auch immer heißen, die es schon gibt. Ja, also das eine Thema Kontoführungsgebühr, also wenn ich ganz klein bin, würde ich meine Hausbank nutzen, wenn ich einen Ticken größer bin, würde ich es kombinieren. würde ich ein Kombimodell fahren. Kombimodell heißt, ich würde da, wo ich sehr, sehr viele Geschäftsprozesse abbilde, auf die, also wo sehr viele Lastschriften zum Beispiel drüber gehen, sowohl im Eingang als auch im Ausgang, also ich kann ja auch Kundenrechnungen einziehen, da würde ich ein Konto wählen, wo die Kosten sehr moderat sind oder am besten gar keine Kosten drauf sind. Gibt es sehr, sehr selten Geschäftskonten ohne Kundeführungsgebühr. Da würde ich den Massenverkehr drüber laufen lassen und zusätzlich würde ich noch bei der Hausbank ein eigenes Konto haben. Warum? Es geht darum, es kann ja mal sein, dass ich was finanzieren will. Ich will eine Maschine kaufen, ich will ins Online-Marketing mal finanzieren, ich will mir ein Geschäftsauto kaufen oder einen Lieferwagen oder sonst irgendwas. Und dann ist es so, da spreche ich dann mit der Hausbank über einen Kredit. Und die wollen natürlich eine Historie sehen und die Historie stellt man da, also Thema Rating zum Beispiel, stellt man da, indem man ein Bankkonto schon dort hat und eine Geschäftsbeziehung bereits aufgebaut hat. Deswegen würde ich, sobald man ein bisschen größer heißt, so ab 10.000 Euro Einnahmen im Monat, würde ich mir, also 100.000 Euro im Jahr umgerechnet ungefähr, würde ich mir 2 Bankkonten einrichten.
Okay, da gibt's ja noch eine Anbindung an die Kasse. Also die Anbindung an die Kasse heißt, die Einzahlungen von der Kasse in die Bank, die müssen auch möglich sein. An solche praktischen Kleinigkeiten muss man natürlich mit dran denken, dass man dann die Kassenbewegungen, die man täglich, vielleicht wenn man das täglich einzahlt, dass das halt einfach funktioniert. Okay, also da hast du ja auch die nächste Frage schon gestellt, wann es Sinn macht, mehrere Bankkonten zu öffnen und wie man auch damit umgeht, ne?
Ja. Also es ist so, was ich auch manchmal dann empfehle, ist, gerade wenn ich im GmbH-Bereich bin, dass ich so eine Art Rücklagenkonto auch habe. Es kann dann sein, ich nutze zum Beispiel das Konto bei der Hausbank, wo gar nicht so viel drüber läuft, als Rücklagenkonto für zukünftige Investitionen. Oder wenn ich sage, da läuft mir auch noch zu viel drauf, mache ich halt ein drittes Konto auf und das ist dann tatsächlich das Investitionskonto für zukünftige Investitionen, wo ich zum Beispiel auch jeden Monat vielleicht eine Sparrate drauf spare, aber immer Liquidität meiner Firma habe.
Und vielleicht auch für die Steuern was zurücklege.
Absolut. Also das Thema Umsatzsteuer, in der Regel zahle ich es ja sowieso monatlich und vierteljährlich, das Thema ist dann erledigt. Lohnsteuer, also wenn ich Mitarbeiter habe, ist ebenfalls ein Haken dran. Dann habe ich noch das Thema Gewerbesteuer oder Einkommensteuer beziehungsweise Körperschaftssteuer, je nachdem, ob ich ein Einzelunternehmen oder eine Kapitalgesellschaft habe. Und da muss ich eben in die Planung gehen. Da bitte den Steuerberater mit ins Boot nehmen, dass ich immer eine Forecast-Planung auf das Thema Steuern habe, dass ich immer weiß, hey, sind meine Vorauszahlungen, passen die, was ist noch fürs alte, also fürs zurückliegende Jahr beziehungsweise fürs laufende Jahr an Steuerzahlungen zu erwarten und dass ich die rechtzeitig auf die Seite packe.
Ja, jetzt stelle ich nochmal eine dumme Frage. Wenn ich eine GmbH gründe, kann ich nicht auch mein privates Konto damit starten?
Nein. Also es ist so, du musst ja, wenn du eine GmbH gründest, musst du deine Stammeinlage zahlen. Und dann ist es so, der Nachweis über die Einzahlung der Stammeinlage erfolgt ja über das Bankkonto der GmbH. Das heißt, wir haben ja mit Ulrike Schmidt-Fleischer eine tolle Folge gemacht zum Thema GmbH-Gründung. Also wenn jemand wissen will, wie das Ganze funktioniert, unbedingt reinhören. Ich meine, es war Folge Nummer 5 ja. Bei uns. Also ganz wichtige Folge. Also jeder, der in der GmbH-Gründung geht, sollte sich die halb, dreiviertel Stunde nehmen und sich die Folge anhören. Es ist unglaublich viel Content drin. Und genau, und ich gründe, wenn ich meine GmbH gegründet habe, muss ich für die GmbH ein Bankkonto eröffnen und da zahle ich dann meine Stammeinlage ein. UG gilt genau dasselbe. Und die Stammeinlage, die ist ja bei der GmbH, die Einzahlung dann entweder 12,5 oder 25 oder wenn ich ein höheres Stammkapital wähle, dann entsprechend höher.
Oder bei einer UG entsprechend niedriger.
Entsprechend niedriger, genau. Also das ist, und dann geht ja über das betriebliche Bankkonto der Nachweis zum Notar für die Handelsregistereintragung. Ganz, ganz wichtiges Thema.
Genau, und hier gilt natürlich insbesondere die Trennung zwischen privat und betrieblich. Die gilt natürlich dann erst recht, weil eine GmbH ist ja eine eigene Person. Die ist ja eine nicht natürliche Person, eine juristische Person. Und hier ist natürlich strikt zu trennen, Privatzahlungen dürfen nicht übers GmbH-Konto laufen, oder? Wie siehst du das?
Genau, so sieht's aus, weil dann wäre es so, dass entweder ist es eine verdeckte Gewinnausschüttung, wenn ich keine beschlossen habe. Da können wir mal in einer anderen Folge mal eine ganze Folge über verdeckte Gewinnausschüttung machen, was es da alles so nette gibt. Das heißt, bei einer verdeckten Gewinnausschüttung fingiert das Finanzamt eine Ausschüttung, da wird Kapitalertragssteuer fällig, also nicht gut. Ja? Oder ich habe eine Art Darlehen bekommen von meiner GmbH. Das Darlehen heißt, ich muss es der GmbH auch zurückbezahlen. Und weil bei der GmbH habe ich eine strikte Trennung, wie du es gesagt hast, zwischen der GmbH und mir selbst. Und dann ist es so, nicht wie beim Einzelunternehmen, dass ich mir einfach mal was rüber überweisen kann auf mein Privatkonto. Da ist es so, da bin ich tatsächlich Arbeitnehmer, wie bei einer fremden Firma auch. Und dann, wenn ich Geld aus der GmbH rausholen will, dann funktioniert es zum Beispiel über einen Anstellungsvertrag, über mein Gehalt.
Genau, und das muss ich natürlich dann langfristig planen. Das Gehalt kann ich nicht monatlich anpassen, ne? Das geht nicht, oder?
Also ja, also wir haben ja immer das Thema Fremdvergleich, wenn ich jetzt 100% Gesellschafter, Geschäftsführer bin, das heißt, mir gehört die GmbH und bin auch gleichzeitig Geschäftsführer und kriege ein Gehalt, dann kann ich nicht mit meinem Gehalt hier rumtouren, sondern ich muss es so tun, wie es bei jedem fremden Dritten auch tun würde. Also mir empfehlen allen Mandanten, ich will ja auch das Thema Steuersparpotenzial bei der GmbH ausnutzen. Das heißt, ich konzipiere mein Gehalt so nach dem, was ich privat brauche. Es muss noch fremdüblich sein und deswegen muss man da am Anfang, wenn man die GmbH gründet, einen Steuerberater ins Boot nehmen, mit dem über das Thema Gehalt sprechen, dass wir das genauso konzipieren, dass es A vom Finanzamt anerkannt wird und B reicht, um den privaten Lebensunterhalt zu bestreiten.
Okay. Kommen wir mal zu weiteren Zahlungsmöglichkeiten. Kommen wir mal zur Kreditkarte. Wie verhält sich denn mit der Kreditkarte? Kann ich die einfach benutzen? Kann ich die einfach einbinden? Wie funktioniert das?
Also da ist es so, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, da ist es so, ich würde wirklich auch da über die geschäftliche Kreditkarte die Geschäftskosten laufen lassen, über die private Kreditkarte die privaten Kosten. Das heißt, ich bestelle ja immer Sachen im Internet. Ja, es fängt an, dass ich mir vielleicht bei Adobe Bilder runterlade. Es geht über Ad-Schaltung, über die bekannten Anbieter weiter, Social-Media-Themen. Es geht über Amazon oder über eBay oder sonst irgendwas weiter, wo ich Waren oder Büromaterial etc. pp. Einkaufe. Ich glaube, dass es eine Firma gibt, die überhaupt nichts mehr über das Internet einkauft. Ich glaube, die gibt es im Jahr 2024, gibt es sie nicht mehr. Und deswegen, also zwei Kreditkarten. Eine Kreditkarte für privat, da laufen die privaten Kosten drüber. Eine Kreditkarte für die geschäftlichen Kosten, da laufen die geschäftlichen Kosten drüber. Und da ist immer wichtig, Kreditkartenabrechnung ab in die Buchhaltung rein. Leider, es gibt technische Möglichkeiten, aber die Kreditkarte auch anzubinden an DATEV. Aber was wichtig ist, wir wollen auch immer die Kreditkartenabrechnung mit bei haben in der Buchhaltung. Also die kommt mit dazu, also da auch sauber drin.
Ja, und die sind ja oftmals nicht monatsgebunden, die Kreditkartenabrechnung. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, dann hat man halbe Kreditkartenabrechnung, die man dann buchen muss pro Monat. Das ist ein bisschen ärgerlich, ne? Also ist wahrscheinlich günstiger, wenn man das vermeidet, mit Kreditkarte zu zahlen, ne?
Ja, gut, es kommt drauf an. Ich meine, letztendlich ist es ja so, gerade wenn ich jetzt ein Bilanzieren habe, da buche ich, beziehungsweise wir buchen es immer gleich. Wir buchen ja alle Eingangsrechnungen erstmal ein. Also Beispiel, wir bleiben mal beim Amazon-Beispiel. Ich habe jetzt den ganzen Monat 100 Rechnungen bei Amazon gebucht, die ersten 50 bis zum 15. und die anderen bis zum 30. Und dann ist es halt so, dass die eine Hälfte, wenn die Kreditkartenabrechnung am 15. kommt, dann ist halt eben die Hälfte der Rechnungen bezahlt und die andere Hälfte steht noch als offen in der Buchhaltung drin. Also vom Aufwand her ist es ähnlich, ist es undramatisch. Also da kann ich ruhig auch die Kreditkarte einsetzen.
Okay.
Ihr sollt bitte nur nicht mischen, ähnlich wie beim Bankkonto, weil dann wird's kompliziert, wenn ich dann plötzlich den privaten Urlaub da draufstehen habe, irgendwelche Flüge, die da doch nicht zu der Firma gehören, der andere Flug gehört dazu, dann fehlt irgendein Beleg dazu. Also dann habe ich wieder das Thema, ähnlich wie beim Bankkonto, ich verliere die Übersicht als Unternehmer.
Also muss ich sozusagen dran denken, wenn ich jetzt sage, ich habe den Beleg, möchte selber prüfen, ob das jetzt gezahlt worden ist, aber dann gehört es ja schon in die FIBO. Ja, gleichzeitig muss ich es in die FIBO geben und es ist noch nicht gezahlt. Also da halte ich den Beleg zurück. Das ist dann schädlich für die FIBU, oder?
Gut, du siehst ja anhand des Belegs, ob der mit Kreditkarte bezahlt ist und du siehst ja auf deinem Kreditkartenkonto auch schon, ob der Beleg schon gebucht ist dort. Deswegen kannst du es dann ganz normal in die Buchhaltung einreichen.
Genau.
Also völlig unproblematisch.
Ja. Idealerweise natürlich papierlos, ja?
Ja.
Um das mal so zu machen, weil dann hast du den nicht mehr den Ärger, sondern du scannst es direkt ein oder du Kreditkartenabrechnungen kommen ja sowieso oftmals im PDF-Format. Leite ich direkt weiter und dann ist es direkt in der FIBU drin, dann muss ich mir keine Gedanken machen, ne? Ja, perfekt. Kommen wir mal zum nächsten Thema, PayPal oder PayPal, je nachdem, wie man es aussprechen mag. Wie ist denn da die Anbindung an DATEV? Funktioniert das?
Ja, also funktioniert genauso wie ein Bankkonto. Also früher war das ein bisschen umständlicher. Heute haben wir eine super Anbindung an DATEV. Es wird ganz normal verbucht wie ein Bankkonto. Wichtig ist, wenn ich ein geschäftliches PayPal-Konto habe, das auch als geschäftliches PayPal-Konto anzumelden, also nicht als privates PayPal-Konto. Weil ein privates PayPal-Konto kann ich nicht an DATEV anbinden, geschäftliches schon. Wie das dann im Einzelnen funktioniert, das macht dann der Steuerberater bei uns mit den Mandanten. Der geht dann den Prozess einmal durch, es dauert 10 Minuten und dann ist das Konto direkt an die Buchhaltung angebunden. Das ist ein total problemloser Vorgang.
Warum sollte man ein privates Konto nutzen? Wahrscheinlich wegen der Gebühren, ne, die dann fehlen, oder was meinst du?
Also ein geschäftliches Konto hat halt mehr Funktionalitäten wie ein privates Konto. Also du sollst kein privates, also in der Buchhaltung sollst du ein geschäftliches Konto nutzen, sonst könntest du es nicht anbinden.
Genau, ansonsten müsstest du es händisch buchen und dann wird es dann teurer, als wenn du dann die Mehrgebühren zahlst für das betriebliche Konto.
Genau, also das kannst du vergessen, du kannst ein PayPal-Konto, klar, wenn es wo Bewegungen sind, kannst du sowas händisch buchen, aber ansonsten ist sowas Harakiri.
Ja, gibt es noch andere Zahlungsanbieter, über die wir so reden möchten?
Ja gut, es gibt tausende Dinge. Es gibt noch Stripe, es gibt Molly, es gibt Shopify Payments, Amazon Pay und was es noch alles gibt. Auch das ist alles technisch anbindbar. Das machen wir dann individuell mit den Mandanten, wo wir das praktisch anbinden. Ich meine, das sind ja alles Zahlungsanbieter, wenn wir E-Commerce betreuen, die gang und gäbe sind, ja, gerade Molly und Stripe ist ein Klassiker, ja. Und die binden wir dann auch entsprechend an.
Und wie werden die eingebunden? Also muss ich dann irgendwie Rechnungsdaten Service 1 oder 2.0 oder wie auch immer zu Daten von daneben online oder wie mache ich das denn?
Nee, also wir lesen das über Schnittstellen bei uns ein. Also nicht über Dativ-Voll-Schnittstellen, sondern über unsere Schnittstellen.
Also eine eigene ESCII-Schnittstelle.
Genau, genau. Und lesen wir die Sachen ein und können sie dann dementsprechend auch verbuchen, ganz normal mit dem Kontoauszugsmanager, wie wir auch normal das Bankkonto verbuchen.
Okay. Und wenn du jetzt so richtig 10.000 Überweisungen hast, ist das auch kein Problem? Oder?
Nee, es geht auch. Für uns ist es natürlich ein Riesen-Zeitthema. Also Zeitthema heißt, Dativ ist, die können die Zahlungen in der Größenordnung auch verarbeiten, das ist kein Problem. Das ist natürlich nicht in 5 Minuten gebucht in Dativ, das wollte ich damit sagen. Das ist natürlich ein Zeitthema.
Also in 10 Minuten.
Ja, auch nicht ganz. Also ich habe Mandanten, wenn wir jetzt mal PayPal nehmen, die haben 30.000, 40.000 PayPal-Zahlungen und ich lasse das automatisiert mit einer KI vorbuchen und die braucht dann für die Vorbuchung 10, 12 Stunden.
Okay, also die KI braucht dann 10, 12 Stunden. Du sitzt da nicht 10, 12 Stunden dran.
Nein, wenn ich 10, 12 Stunden dran sitzen würde, wäre der Mann dann insolvent. Ja. Nein, Spaß beiseite. Nein, das macht doch keinen Sinn. Die KI erkennt 99,999% und den Rest, also die, wenn du jetzt, du hast jetzt 30.000 Buchungen oder 40.000, dann bleiben am Schluss noch, was weiß ich, 10 übrig. Und die 10 Buchungen oder 20 und die ordne ich dann individuell zu, der Rest stimmt.
Ja, okay. Und wie lange brauchst du dann tatsächlich für das Mandat ungefähr?
Ja, du kannst dann rechnen, also einen guten Tag brauche ich schon. Also wenn da noch 50.000 Belege dazukommen, das kommt ja noch dazu. Vor allem, man ist ja in der Größenordnung mit Mandanten auch im Austausch, das heißt in der Beratung. Also das rechne ich jetzt damit ein. Ja, man investiert dann auch schon 1, 2, 3 Stunden Beratung jeden Monat in so ein Mandat rein, weil es ist ein Unternehmen, das wächst, das muss entwickelt werden. Die haben Rückfragen und man ist ja auch 1:1 im Austausch mit dem Geschäftsführer, mit den internen Mitarbeitern. Also so funktioniert bei uns Steuerberatung.
Ja, das ist natürlich klar. Ne? Man hat ein neues Produkt, was man anbietet, man hat einen neuen Zahlungsanbieter, das man anbietet. Es verändert sich eine Schnittstelle. Ja, das sind natürlich alles Punkte, in die du wahrscheinlich die Zeit investierst und nicht, dass du jetzt 30.000 Buchungen händisch durchführst. Ne?
Genau, also es geht nicht darum, die PayPal-Gebühr richtig zu buchen. Es geht darum, dem Mandanten zu helfen, sein Unternehmen weiterzuentwickeln. Das ist unsere Aufgabe und nicht 30 Stunden denselben Vorgang zu
buchen. Ja, das klingt ja fantastisch. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, so soll es aber auch sein. Leider ist es draußen nicht überall so. Ich würde mir wünschen, es würden alle so machen. Wir haben ja momentan immer wieder die Diskussion draußen auch hier, mein Steuerberater berät mich nicht genug, weil du kriegst ja Zeitkapazität frei. Wenn du alle technischen Möglichkeiten nutzt, zum Beispiel, wir arbeiten halt in der Dativ-Welt, da soll Edison bitte nicht sauer sein oder andere Anbieter, die haben auch ihre Lösungen. Ich kann dann halt nur über Dativ sprechen, weil wir Dativ nutzen. Also in der Dativ-Welt gibt es genug Lösungen, die mich technisch unterstützen. Und dementsprechend kann ich natürlich auch mein Zeitkontingent in einen Bereich reinschieben, der natürlich für den Mandanten noch viel interessanter ist.
Ja, das ist natürlich interessant. Du hast gerade von 30.000 Buchungen im Monat gesprochen oder 50.000 Belege. Das heißt, für ein großes Mandat lohnt es sich tatsächlich, in dich zu investieren. Wie ist denn das, wenn ich jetzt mit E-Commerce starte, wenn ich jetzt damit beginne? Also du sagst, du brauchst einen Tag im Schnitt für die Beratung im Monat. Dann brauchst du doch für ein neues Mandat, brauchst du bestimmt auch einen halben Tag, oder nicht?
Ja, also es ist so, also beim E-Commerce-Bereich ist es tatsächlich so, da muss man mal ganz ehrlich sein. Also da brauche ich für die Buchhaltung 2 bis 3 Stunden Zeitbudget pro Monat mindestens. Warum? Weil es so vielfältig ist. Ich habe Umsatzsteuerthemen, ich habe die ganzen Zahlungsanbieter, ich habe eine erhöhte Beleganzahl und so weiter. Auch wenn einer jetzt nur 10.000 Euro Betriebseinnahmen hat, habe ich ein ganz anderes Thema, wie wenn ich jetzt für 10.000 Euro jemanden habt, der abends Kurse an der Volkshochschule gibt zum Beispiel, nebenher, oder der vielleicht ein paar Einnahmen als Influencer hat in Höhe von 10.000 Euro im Monat. Das ist ein ganz anderes Thema, was ich da habe, weil das viel umfangreicher ist. Also ich frage mich manchmal, also so eine Buchhaltung dann anzubieten, was weiß ich, für 30, 40 Euro im Monat, da frage ich mich, wie man sowas abbildet.
Ja gut, 30, 40 Euro im Monat ist natürlich total...
Alles schon gesehen.
Ja, also für eine E-Commerce-Fibu macht das ja überhaupt keinen Sinn.
Nein, macht
keinen Sinn. Aber ich wollte damit nur sagen, wenn du jetzt E-Commerce startest, dann muss es halt richtig funktionieren. So ein bisschen eBay, ein bisschen mit Amazon, das ist halt Käse, ne, um das so zu sagen.
Dann soll man es lieber sein lassen.
Ja, ne, also 10.000 Euro Umsatz ist halt viel zu wenig. um tatsächlich auf den grünen Zweig zu kommen.
Du hast ja oftmals das große Problem im E-Commerce, dass die Margen nicht so riesig groß sind. Es ist ja nicht so, dass du jetzt 300-500% Marge plötzlich auf ein Produkt drauf hast, sondern die ist ja deutlich geringer. Dann hast du das Thema, dass du sehr viel ins Marketing investieren musst, dass du in die Sichtbarkeit kommst. Das ist auch noch so ein großes Thema und die arbeitet ja alles an deiner Marge. Ja,
ja, genau. Also das heißt, im Endeffekt, ob du jetzt 30.000 Belege oder 3.000 Belege buchst, das macht jetzt meistens nicht so den Riesenunterschied. Ja, besonders wenn du 3.000 Belege hast, dann hast du ja auch schon alle möglichen Länder, hast du wahrscheinlich schon berührt.
Ja.
Genau, dann ist es ziemlich, also es ist ziemlich egal. Natürlich sind die Problemfälle, die steigern sich natürlich auch. Wenn du sagst, du hast jetzt 10 Problemfälle pro 30.000 Belege, dann hast du nur einen pro 3.000 Belege. Aber nichtdestotrotz muss man schon ein bisschen Budget mit einplanen, wenn man E-Commerce startet. Also wenn E-Commerce, dann richtig.
So sieht's aus.
Sehr gut. Na gut. Florian, hast du noch das letzte Wort?
Ja, auch ich hab's, ich glaube, ich, bei uns im Podcast, die, die uns regelmäßig hören, die können es, glaube ich, schon gar nicht mehr hören. Auch da gilt wieder, ey Leute, seid ein bisschen sorgfältig, wenn ihr, es dient euch, dient eurem Überblick, es dient euch, wenn ihr euer Unternehmen aufbaut. Es hilft dem Steuerberater auch auf der anderen Seite, dass er sich nicht durch tausende Buchungen quälen muss, die ihm überhaupt nicht interessieren, weil die alle privat sind. Deswegen trennt es schön auf mit dem Bankkonten, bereitet es gut vor, sorgt dafür, dass ihr einen besseren Überblick habt und auf der anderen Seite natürlich auch Kosten spart, weil der Steuerberater dann viel, viel schneller mit der Buchhaltung fertig ist.
Sehr gut. Na gut. Vielen Dank, lieber Florian.
Ja, ciao, ciao.
Tschüss.
Bis nächste Woche.
Ja.
Das war Enno Beckers Erben, der Podcast von und mit Florian Fischer und Andreas Reichert. Unsere Folgen erscheinen jede Woche sonntags überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn du mehr über uns und den Podcast erfahren willst, besuche uns auf podcast.enno-beckers-erben.de.